Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Anfang 20 fotografiert er in den USA zerstörte Leben in den Reservaten der First Nations, der Hamburger Rolf Tietgens. Daraus wurde in Deutschland 1935 ein Bildband, der ein Jahr später von den Nationalsozialisten verboten wurde. Das neue Sehen der Fotografie setzte er auch in seinen Bildern des Hamburger Hafens um, bevor er 1938 nach New York emigrierte und hierzulande vergessen scheint. Unter dem Titel Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste zeigt die Alfred-Erhard-Stiftung Berlin seit heute diese Fotografien von Rolf Tietgens. Der Fotohistoriker Eckhard Köhn hat die Ausstellung kuratiert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie hat Tietgens den Hamburger Hafen in seinen Schwarz-Weiß-Bildern in Szene gesetzt? Inwiefern spiegelt das neue Sehen in der Fotografie vor 100 Jahren wieder?
Also die Techniken des neuen Sehens sehen ja so aus, dass man ganz neue Perspektiven auf die Dinge geworfen hat. Draufsichten, Froschperspektiven, Nahsichten von Details und vor allen Dingen, was ganz wesentlich ist, ein Bewusstsein für den lebendigsten Ausdruck, ja, einer Gegenstandswelt. Und das realisiert er im Hafenbuch auf sehr souveräne Weise, indem eben Details zum Beispiel von Schiffen, Details von Kränen, Details von Werften aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden und so weiter, sodass der Hafen durch sein Buch auf eine ganz neue und sehr persönliche Sichtweise dargestellt wird.
Wenn man liest, dass Tietgens Kameramann bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin war, Bilder von ihm aber kurz zuvor von den Nazis verboten worden waren, dann frage ich mich, warum genau ist er 1938 emigriert? Wurde er wegen seiner Homosexualität verfolgt?
Ja, also er konnte in den 30er Jahren noch Bilder veröffentlichen in Magazinen. Die Nazis haben ja diese Kontrolle über die Magazine bis 1936 relativ lasch gehandhabt und hatte dann über seine Ausbildung an der Reimann-Schule in Berlin die Möglichkeit, bis zu einer Filmklasse, also mit dem Medium Film, Erfahrung zu machen. Und die Riefenstahl hat dann für den Film 1936 ihn engagiert als Kameramann für die Kieler Regatta. Er kam ja aus einem großbürgerlichen Elternhaus, konnte sehr gut segeln. Also bis 1936 ging das alles noch einigermaßen gut. Und nach 1936 begann ja die intensive Verfolgung von Homosexuellen. Davon war er auch betroffen. Und er ist dann im Dezember 1938 relativ überstürzt angesichts dieser Drohung, die auf ihn zukam, nach New York emigriert.
Das MoMA in New York hat zwei seiner Arbeiten, habe ich gelesen. Auch in Deutschland haben Museen Bilder von ihm. Ist er für eine breite Öffentlichkeit in die Vergessenheit geraten oder tatsächlich auch für alle, die sich mit dem Genre des neuen Sehens beschäftigen?
Ja, also man muss wohl ehrlicherweise sagen, dass er also nicht nur von einer größeren Öffentlichkeit, sondern auch von den Fotohistorikern weitgehend vergessen worden ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese beiden, sagen wir mal, wichtigsten Werke, die er publiziert hat, das von Ihnen erwähnte Buch Die Regentrommel von 35, das Hafenbuch von 38, eine sehr beschränkte Resonanz gefunden haben. Das wurde damals noch positiv besprochen. Aber dann hat der Tietgens ja in Amerika diese Karriere gemacht, die sehr gut begann. Also wie Sie gesagt haben, auch mit Ankäufen vom Museum of Modern Art. Und in den 50er Jahren hat er dann auch überwiegend als Werbefotograf gearbeitet, war kaum noch in Deutschland. Und man muss ja sagen, dass die Fotogeschichte sich mit diesem Thema deutsche Fotografen in der Emigration, deutsche Fotografen im Exil, sehr spät erst beschäftigt haben. Und da kamen dann andere Namen erstmal in den Vordergrund. Und er war doch dann weitgehend vergessen.
Und was hat es mit seiner Beziehung zu Patricia Highsmith auf sich? Die hat er ja porträtiert und sie wiederum hat ihn literarisch verewigt.
Ja, also als er 1942 in Amerika nach 3 Jahren eigentlich erfolgreich war, im Hinblick auf Kontakte zu den großen amerikanischen Magazinen, hat er sie kennengelernt. Sie war eine junge Studentin, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Und dann hat sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung entwickelt. Relativ apart, er war homosexuell, sie war lesbisch. Aber das sozusagen hat die Beziehung nicht so stark beeinträchtigt. Sie war sehr stark beeindruckt von seiner literarischen Bildung. Er konnte ihr bei ihren Texten helfen, hat sie oft überarbeitet. Und hat durch seine Kontakte dann für sie die Möglichkeit geschaffen, ihre ersten erzählenden Texte in den großen Magazinen zu veröffentlichen. Die Freundschaft hatte auch noch eine andere Komponente. Sie war auch für ihn Modell. Er hat verschiedene Porträts von ihr gemacht, auch Aktaufnahmen und so weiter, die dann aber lange Zeit in Archiven verschwunden sind und erst in den letzten Jahren wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also es war dann eine Beziehung über Jahrzehnte, die wurde aber immer komplizierter, weil seine Karriere ging ja bergab und sie war ja nach der Verfilmung durch Hitchcock eine weltbekannte Autorin. Und Anfang der 70er Jahre ist die Beziehung dann endgültig zerbrochen.
Was ist für Sie das Spezifische, das Besondere?
Das Besondere, also dieses tragische Schicksal eines Angehörigen eigentlich einer verlorenen Generation. Der wurde 1911 geboren in eine der reichsten Familien in Hamburg, die eben ein großes Handelskontor betrieben haben. Und er sollte, da sein Vater sich früh das Leben genommen hat, diese Firma übernehmen. Und er hat sich aber von Anfang an eigentlich stark dagegen gewehrt. Er hat ihn die Familie nach Amerika geschickt, 1933, 34. Und als er zurückkam, hat er dann durchgesetzt, als Fotograf zu arbeiten. Ja, war, wie diese beiden Bücher belegen, eigentlich einer der talentiertesten seiner Generation. Hat aber von diesem frühen Beleg seiner Qualitäten dann wenig gehabt, weil die Entwicklung in Amerika in eine ganz andere Richtung ging, als Werbefotograf. Darunter hat er sehr gelitten. Er konnte keine Kunstbücher mehr produzieren, wie er das wollte. Er hat 1964 dann die Fotografie aufgegeben, hat dann noch etwas gemalt und ist aber dann völlig verarmt in New York gestorben. Auch im Bewusstsein, dass sein Werk in Deutschland eben vergessen war. Da hat er sehr drunter gelitten und hat auch lange mit dem Gedanken gespielt, seinen Nachlass komplett zu vernichten.
Eckart Köhn über die von ihm kuratierte Ausstellung Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste bis zum 7. Juli in der Alfred-Erhardt-Stiftung Berlin. Vielen Dank für Ihre Expertise, Ihre Zeit und schönen Abend.
Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch.